Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Eine neue Zeitrechnung in La Liga hat angefangen und doch ist irgendwie alles beim Alten. Denn Lionel Messi hat seinen neuen Trainer gerettet am Sonntagabend. Der heißt jetzt Quique Setién. Und so begann die Rückrunde eigentlich auch wie die Hinrunde. Denn Real Madrid und Barcelona bleiben punktgleich mit jeweils 43 Zählern an der Spitze von La Liga. Hallo, hier ist Nils Kern von Tiki-Taka. Ihr wisst schon, eurem Lieblingspodcast über La Liga bei meinsportpodcast.de. Und mit mir ist wie immer Alex Trujka von Barca Welt. Moin Alex.
Hola, buenas.
Moin, du bist fit. Du hattest, glaube ich, die letzten Tage, die letzte Woche gar nicht so einfach locker, denn Montag, wir hatten aufgenommen und am Abend war es dann soweit. Setién ersetzt Valverde. Dann erzähl doch mal, wie waren so die letzten Tage bei dir?
Sehr stressig tatsächlich, völlig überraschend. Tatsächlich die stressigste Woche, seitdem ich Chief of Barca Welt bin, wenn man so will. Mhm. Die Gerüchte fingen ja an am Wochenende schon, ne, rund um diese Gespräche mit Xavi, diese Reise nach Katar, da ging es ja schon drunter und drüber. Und dann hat sich's natürlich am Sonntag, Montag abgezeichnet. Ne? Stündlich gab es dann quasi neue Wasserstandsmeldungen aus Spanien. Und das war schon eine krasse Zeit. Und dann natürlich die Entlassung am Abend, die Präsentation am nächsten Tag. Also da ging es wirklich drunter und drüber aus Reportersicht. Da war schon einiges geboten. Also auch
es war spannend, ja auch ein absolutes, natürlich, ne? Klar. Ein absolutes Dickicht an verschiedenen Meldungen. Deswegen habe ich ja noch am Montag gesagt, ich glaube da irgendwie nicht dran, dass der Tabellenführer wirklich seinen Trainer schon abgibt. Du hast dich bedeckt gehalten und gemeint, nee, irgendwas brodelt da. Es wird wohl die erste Entlassung seit, was war es, 2003, Fatal. Genau. Kommen und dann ist es tatsächlich so passiert. Also mehr oder weniger überraschend. Es war dann doch irgendwo von vielen abzusehen oder von vielen Fans, glaube ich, auch bei euren Lesern herbeigewünscht. Ihr habt bestimmt auch Umfragen, wo viele dann gegen Valverde gestimmt haben.
Schon seit Monaten ist die Mehrheit der Fans natürlich oder war für eine Demission, für eine Entlassung. Spätestens mit Liverpool, ne? da war das Fass eigentlich übergelaufen. Nur, Barca hat jetzt eben einfach quasi ein halbes Jahr später reagiert.
Ja, okay. Ja, der 61-jährige Spanier hat ja auf seiner Pressekonferenz schön verraten, so vor ein paar Tagen war er noch auf seinem Dorf mit den Kühen, und jetzt ist er im Camp Nou mit Messi und Co.
Mit den heiligen Kühen.
Mit den heiligen Kühen, Moussi. Du hattest auch ein paar Tweets wieder ausgepackt, wo du schon vor ein, zwei Jahren immer mal gesagt hast, auch eigentlich könnte Setién ganz gut passen zum FC Barcelona. Er sagt ja auch selbst, er ist Fan von diesem Cruyffschen Fußball, Ballbesitz, das schöne Spiel, nicht mehr nur Ergebnisfußball wie unter Valverde. Wie würdest du das so ein bisschen genauer formulieren? Was macht Setién aus?
Tatsächlich ist er Cruyffista durch und durch, also Anhänger von Johann Cruyff. Das, dafür steht er, das sagt er in jedem Interview schon als Betis-Coach, hat er das wirklich immer wieder vorspielen gegen den FC Barcelona oder danach oder wann immer auf Messi angesprochen wurde, hat er von Barca geschwärmt, vom Tiki-Taka, vom Kurzpassspiel, vom Ballbesitzspiel. Also er hat sich da wirklich seit Jahren, outet er sich als Anhänger dieser Barcelona-Schule, wenn man so möchte, schwärmt immer wieder von Cruyff, von Pep Guardiola, und dadurch merkte man halt, das passt ideologisch gesehen schon, was natürlich ein kleines Problem ist oder so ein Problem weiß ich nicht, aber wodurch man halt ein bisschen denkt, vielleicht passt er nicht so, ist seine Reputation generell und seine Erfahrung. Denn, das sollte man nie vergessen, er hat noch nie in der Champions League gecoacht. Eine Europa League hat er einmal erreicht mit Real Betis, da ging es, glaube ich, im Achtelfinale raus, wenn ich mich nicht täusche, gegen Rennes. Also immer in die Gruppenphase überstanden, aber quasi diese, was waren es dann, 8 Spiele wahrscheinlich, 8 oder 10, irgendwie sowas, in der Europa League sind die einzige Erfahrung, die er auf internationalem Level hat. Das ist halt schon erstaunlich, ne, dass sich der FC Barcelona, obwohl er Setién eben 61 ist, also alt ist er, aber eben die internationale Erfahrung hat er nicht, weil er sehr spät zum Coachen kam und sehr spät auch in die erste Liga überhaupt. Also er hat in der ersten Liga nur 2 Vereine trainiert, Real Betis und Las Palmas. Also du siehst, ideologisch passt, wie er den Fußball versteht, was er erwartet, was er hofft, wie er spielen lassen will, das passt gut. Aber eben Erfahrung ist halt auch wichtig, ne? Und die hat er noch nicht ganz, deswegen spannend.
Absolut, bei Fans, nicht nur bei Fans vielleicht, daher noch ein kleiner No-Name, natürlich für Experten wie dich bekannt, aber vielleicht auch bei Spielern muss er sich erstmal vielleicht ein kleines Standing da aufbauen. Jetzt heißt er bei Barcelona ist eh dann Messi der Chef in der Kabine und er sagt, wer Trainer sein muss und alles, aber das, was man dann am Sonntagabend gesehen hat, da war dann, hat er doch schon, glaube ich, viel von dieser neuen Philosophie drin gesteckt. 1005 Pässe, 83% Ballbesitz, das ist schon ziemlich viel Tiki-Taka, glaube ich. Das war mir nicht immer super gefährlich, nicht immer super zielführend aufs Tor, aber wenn es dann mal schnell und direkt ging, Messi auch Lust hatte und das hatte er dann doch 3-4 Mal am Sonntagabend, dann wurde es dann doch gefährlich für Granada. Letzten Endes hat es dann nur in Anführungszeichen zu einem 1-0-Sieg gereicht, aber ich glaube so, was auch das System angeht, eher so ein bisschen Dreierkette mäßig und dann eben diese vielen, vielen Pässe, 1005 Stück, das war dann schon CTN, oder?
Das war tatsächlich genau so, wie ich es auch erwartet hatte. Also ich habe jetzt offiziell keinen Tipp abgegeben. Wenn wir einen Podcast gehabt hätten, hätte ich das wahrscheinlich gemacht, aber der war ja, lag ja, das Timing war etwas unglücklich. Wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen, ne? Wir haben quasi den Podcast aufgenommen am Montagmorgen und am Montagnachmittag und Abend eskalierte es dann bei Barca. Ja, so ist das halt manchmal, ne? Im Fußball, manchmal stimmt das Timing nicht. Aber tatsächlich hatte ich dann, dadurch, dass ich die ganze Woche verfolgt habe und auch seine Pressekonferenzen und alles gecovert habe, hatte ich schon das Gefühl, wir werden genau das bekommen. Also er war schon, weil du die Dreierkette angesprochen hast, wir haben auf Barca-Welt einen superschönen Gastartikel publiziert, Taktik und System, so könnte es Setien Barca spielen lassen, heißt das Ding. Und da haben wir eben analysiert, dass er bei Betis fast immer die Dreierkette benutzt hat und geschaut, kann er diese Dreierkette auch auf Barca anwenden. Und ich hatte eben ein Gefühl aufgrund dessen, was ich bei Betis gesehen habe, weil ich habe Betis unter ihm ziemlich häufig geschaut damals, war quasi damals das Hipster-Team, jetzt ist es so ein bisschen Real Sociedad, aber auf die kommen wir später. Auf jeden Fall, da hat man gesehen, er bevorzugt die Dreierkette und tatsächlich hat er sie gestern ausgepackt. Also nur überraschend war, wer in der Dreierkette spielte. Sergio Roberto rechts hinten als rechter Centerback sozusagen. Aber eben, er hat sie ausgepackt. Es war auch klar, dass er super viel Ballbesitz haben wird. Also auch damit konnte man rechnen. 83% waren es am Ende, richtig krass. Aber eben Barca zu seinen besten Zeiten, ne? Unter Cruyff, unter Guardiola, da wurde ja regelmäßig die 80 geknackt. Mhm. Unter Setien war es auch schon der meiste Ballbesitz in der Liga. Unter Valverde, sorry. Aber nur im Schnitt so 65-66%. Also 80 ist dann nochmal eine krasse Hausnummer. Aber auch, wie gesagt, auch damit durfte man rechnen. Und auch spielerisch all around habe ich wirklich mit so einem Auftritt gerechnet. Also, dass sie auch teilweise langsam spielen im Sinne von ruhig kontrolliert den Spielaufbau suchen, denn auch das hat Setien immer wieder gesagt, dass so lässt er spielen. So kannte ich auch sein Betis eben, dass sie wirklich sich Zeit nehmen am Ball, zwar der Ball schnell zirkuliert, aber eben, ja, dass sie einfach den Ball in ihren eigenen Reihen halten und den Gegner so lange müde passen quasi, bis sie die Lücke finden. Und genau das haben sie gemacht.
Ganz gefährlichen Zonen genau. Erstmal einfach sich aufbauen.
Das kann tatsächlich, genau, wie du schon sagst, das kann tatsächlich auch teilweise leerer Ballbesitz sein, / ungefährlich wirken, vielleicht sogar ermüdend auf den Zuschauer, der sich da mehr erhofft, aber es war genauso zu erwarten. Und du brauchst dann natürlich auch Geduld als Barca, weil du auch weißt, wenn ich so oft und so lange den Ball habe, rennt der Gegner nur hinterher und der wird irgendwann müde. Ab der 60., 70., spätestens 80. ist der Gegner müde und dann findest du die Lücken. Und das war genau der Fall gestern. Ne? Also,
ja. Du hast auch noch kurzer Einwand angesagt, das Thema Analyse. Da kommt, glaube ich, bei Barca-Welt später auch noch was vom Tobias Hahn von False Fullback.
Ja, genau.
Kommt noch eine Analyse da.
Genau, wir haben, schön, dass du das weißt hier. Ich habe das gar nicht kommuniziert.
Tobias selbst getweetet.
Achso, okay. Da
bin ich gespannt drauf.
Ja, tatsächlich. False Fullback ist ja, schöne Grüße an Tobias an der Stelle und an sein Portal. Ist ja so ein Portal, das sich mit Taktiken, Trainingslehre etc. Beschäftigt. Und genau, da Tobias bloggt da immer über Spielsysteme, über Taktiken und hat sich dieses Spiel für uns näher angesehen gestern. Und ja, wird dann dazu quasi eine taktische Analyse schreiben. Das wird spannend.
Also wenn der Podcast später online geht, wir nehmen ja wie immer morgen frühs auf, vielleicht könnt ihr es dann schon euch durchlesen, liebe Zuhörer.
Genau. Okay. Da wird eben dann nochmal genau, die Dreierkette war sehr spannend zu sehen. Ungewöhnlich, wie gesagt, dass Sergio Roberto rechts hinten gespielt hat. Ungewöhnlich war auch die Rolle von Jordi Alba, der quasi einen linken Mittelfeldspieler, Schrägstrich teilweise sogar linken Stürmer gab, also im linken oberen Mittelfeld gespielt hat. Griezmann war Zentrale, aber keine echte Neun, sondern so eine halbe linke Neun, keine Ahnung, wie man das nennen will, also linker Stürmer, wenn man so will. Hat sich die Stürmerrolle so ein bisschen mit Messi geteilt, der nochmal zentraler war, und ja, das war wirklich spannend zu sehen. Ansu Fati rechts außen für Breite. Mhm. Also schon spannend taktisch, ne, was Setien da gemacht hat im ersten Spiel. Ja. Vor allem nach nur einer Woche, ne, mit der Mannschaft, dann ja.
Ich habe das Spiel mit zwei Kumpels in einer Bar in Madrid gesehen, und ich hatte eigentlich meinen Artikel oder meinen Bericht von wegen Barca patzt Real jetzt 2 Punkte in der Tabelle vor, schon vorbereitet, aber dann war es dann so Mitte der zweiten Hälfte, erst zweite gelbe Karte für Germán Sánchez in der 69. Minute, kann man diskutieren, aber ich glaube, es war ein Foul, und ja. Dann, wenn er schon gelb hat, muss er da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein gegen Messi. Und dann 7 Minuten später, ziemliche schicke Traumkombination, fast schon. Leider geil, habe ich selbst getweetet, weil Ricky Puig, können wir später noch quatschen, mit der Balleroberung, dann ging es ganz schnell, Griezmann irgendwie halb mit der Hacke, Arturo wieder richtig mit der Hacke und dann Messi ganz locker einfach eingeschoben mit der Innenseite. Den Torhüter da verladen oder auf dem falschen Fuß erwischt. 1-0, hochverdient natürlich. Trotzdem vorher Granada mit noch einer kleinen kurzen Drangphase, Schuss an den Innenpfosten. Also da hätte es doch noch vielleicht ganz anders ausgehen können. Aber so war es dann. Ja. Soweit war fällig das Tor. Ich sagte ja, Barca war für mich so super zwingend, aber wenn es mal schnell und direkt ging, wie in der Szene, dann wurde es eben gefährlich. Granada hat auch stark verteidigt lange und sich auch irgendwie gegen das Pressing von Barca lange gewehrt. Aber irgendwann war dann doch also die Luft aus.
Ein Wort zu Granada, ich fand, die haben das wirklich gut gemacht, wobei nach vorne kam eben mit der einen Ausnahme viel zu wenig, muss man auch sagen. Ja. Also der Pfostenschuss, da hatte Barca wirklich Dusel in Pfosten, und der hätte ja auch zum Beispiel locker an den Rücken von Ter Stegen gehen können. Ne? Mhm. Also auch da fehlten ja nur Zentimeter. Also da hatte Barca Glück, das war aber auch wirklich die absolut einzige Chance von Granada im ganzen Spiel. Also das wäre hoch unverdient gewesen, muss man sagen. Aber defensiv haben sie es tatsächlich ziemlich gut gemacht, fand ich. Also sie waren laufstark, haben wirklich als Einheit verteidigt, einer für den anderen, waren gut organisiert. Und ja, das haben sie, also zumindest in der Abwehr haben sie das ziemlich gut gemacht. Aber es war auch irgendwann klar, Barca wird diese Chance hinten raus nochmal bekommen. Vor allem, sie hätten auch früh eigentlich in Führung gehen müssen durch Ansu Fati, der da nach einem Querpass von Jordi Alba eigentlich nur den Fuß hinhalten muss und irgendwie zögert und ein bisschen gestört wird vom Verteidiger und dann ein Luftloch schlägt, irgendwie 4 Meter vom leeren Tor. Das war schon, glaube ich, die 20. Minute. Also wenn er da den Abstauber macht, den Tap-In, ne? Reden wir nochmal ganz anders drüber, weil dann muss Granada ein bisschen mehr aufmachen und dann kann es hier ja einige Tore mehr geben. Also all around war es verdient, aber tatsächlich war es auch in der 1-Szene, denn da stand es ja noch 0-0, ne, im Pfostenschuss, ja. Da hatten sie schon Glück, das ist klar, aber haben sie sich verdient an dem Abend, denke ich mal.
Bisschen Glück und am Ende auch eben Ricky Puig, der durch seine Balleroberung da diesen Angriff dann erst möglich gemacht hat. War das jetzt der erste Saison-Einsatz oder wie war das mit dem Jungen?
Absolut erste Saison-Einsatz. Letztes Jahr hat er, ich glaube, hinten raus, als sie schon Meister waren, 2 Einsätze gehabt, irgendwie so, also in unwichtigen Spielen, ne, wo alles gelaufen war, wo die B-Mannschaft mal quasi ran durfte. Aber in der Saison war er noch nicht mal auf der Bank beim FC Barcelona.
Auch nicht beim Pokalspiel, ne? Da gab es ja auch Theater, dass er gar nicht da gespielt hat.
Genau. Oder was war das? Das letzte Gruppenspiel gegen Inter in der Champions League. Oder so. Da wurde er berufen in den Kader, aber der Kader, muss man dazu sagen, bei Barca Auswärtsspielen, da werden immer mehr berufen, als dann in den endgültigen Kader passen. Mhm. Warum? Weil du auf Auswärtsreisen natürlich für Eventualitäten vorsorgen musst. Ne? Falls sich kurzfristig jemand verletzt oder so, nimmst du mehr Leute mit. Da hatte er aber bei Barca B 2 Tage vorher gespielt. Also Sonntag spielte Barca B, Dienstag dann der FC Barcelona. Und das war dann viel zu riskant, weil du spielst nicht 48 Stunden später, setzt du nicht auf einen Spieler, der, vor allem wenn es unwichtig ist. Aber mitgenommen hat er ihn, aber im Kader stand er letztlich nicht. Darüber echauffierte sich natürlich dann wieder Barca-Twitter. Ne? Ja. Aber es macht schon Sinn aus, dass man ihn da nicht einsetzt, aber eben, dass man ihn quasi in der ganzen Hinrunde nicht mal beruft, ne, in den Kader. Das ist schon krass. Und auch das ist halt jetzt, ja, unter Setien direkt geändert worden. Das war schon schön, dass er direkt in der ersten Woche Ricky Puig in die Profimannschaft beruft, ins Training. Er durfte komplett mittrainieren, Mittwoch hatte Barça B ein Spiel, dafür wurde er nicht berufen. Da war schon klar, wenn er wirklich das Spiel sogar verpasst von Barça B, wird er höchstwahrscheinlich im Kader stehen. Und so war es auch. Und dass er dann sogar eingewechselt wird, ist ja nochmal schöner. Und dass er dann sogar beim 1-0 die Füße im Spiel hat, denn er hat ja den Ball erobert an der gegnerischen Eckfahne, war auch nochmal die Kirsche auf der Torte. Also
schöner Abend für den 20-Jährigen.
Genau.
Ja. Denn er hat mich auch daran erinnert, letzte Saison bei Real Madrid, da hat Lopetegui, wurde ihm auch vorgeworfen, dass er nicht so auf Vinicius und Co. setzt, hat ihn da kaum zum Zuge kommen lassen, dann wurde Lopetegui entlassen, Solari übernahm, der hat dann auf Vinicius gesetzt und prompt wurde ja bei uns Vinicius der Spieler mit der besten Durchschnittsnote, natürlich in der schlechten Mannschaft und so weiter, aber da sieht man mal, was das für einen Effekt haben kann, wenn man dann so einem Jungen das Vertrauen schenkt. Das war jetzt gestern keine Riesengala, aber er hat halt diese eine Szene, der Putsch, und mal gucken, wie das jetzt weitergeht.
Ja, für ihn. Man muss auch dazu sagen, für diejenigen, die ihn nicht kennen, weil er eben kaum zu sehen war, weil er eben, keine Ahnung, 2-3 Spiele überhaupt absolviert hat, Ricky Puig gilt tatsächlich als eines der größten La Masia-Talente der letzten Jahre. Barça hat ja jetzt wirklich einige Jahre lang keinen mehr hochgebracht, der so talentiert war. Ich weiß gar nicht, ob der letzte...
Dachte hier, Deulofeo und
Boja. Ja, nicht so prickelnd, ne? Den ihre Karriere bisher. Nee, tatsächlich, die letzten waren so ziemlich, also Sergio Roberto ist offiziell der Letzte, aber ja. Auch, er ist ja auch nicht der allerüberragendste Fußballer. Klar, er ist immer mal wieder Stammspieler, aber jetzt ja keiner, bei dem man mit der Zunge schnalzt, ne? Sondern eher so, ja, der euer Lukas Vázquez so ein bisschen, ne? Der immer wieder benutzt wird und so und gebraucht wird und eine gute Rolle spielt und guter Arbeiter, aber eigentlich mehr ja nicht. Also kein typischer La Masia-Absolvent, bei dem du mit der Zunge schnallst, weil er das Spiel diktiert oder dergleichen. Und genau so einer ist Ricky Puig eben. Sieht aus wie ein 10-Jähriger vom Körperbau, 1,69 klein, hat einen ganz, ganz schmächtigen Körper, dünne Beine.
Milchschnitten-Werbegesicht.
Ja, genau, Milchschnitten-Werbegesicht. Könnte auch, ja... tatsächlich irgendwie so ein 10-Jähriger sein, hat auch so einen leichten, buckligen Gang, dadurch wirkt er nochmal kleiner und schmächtiger, also wirklich wie so ein kleines Kind unter Jungen oder unter Männern auf dem Platz, aber hat unfassbar viel Spielintelligenz und das ist ja eigentlich das, was den FC Barcelona oder die Mittelfeldspieler des FC Barcelona in den letzten gut 20 Jahren ausgezeichnet hat, und die Barca-Fans warteten halt auf so jemanden, und du siehst eben, dass er dieses gewisse Etwas hat, wenn er am Ball ist, wenn er im Spiel ist. Klar, er braucht sehr viele Einsatzminuten, um da reinzuwachsen, denn er hat nur dritte Liga gespielt, ne, in den letzten Jahren. Das wird natürlich dauern, aber auch in diesen, keine Ahnung, 20 Minuten oder wie viel er gespielt hat, hat man schon gesehen, der hat schon das gewisse Etwas. Ja, und deswegen freut es mich umso sehr, dass er eben direkt nach Valverdes Absetzung direkt die Chance bekommen hat. Denn Valverde wurde oft dafür kritisiert, dass er ihm wirklich nie eine Chance gibt. Ja, schöne Story. Okay.
Er hat für dich so das gewisse Etwas, Barca hat aber etwas anderes aktuell nicht wirklich, weswegen vielleicht auch auf dem Transfermarkt nochmal gehandelt werden muss. Das Thema Mittelstürmer, Suarez wird die 3 bis 4 Monate fehlen, Griezmann, Messi jetzt so als halbe Neunen vorne mit dabei, aber das kann man ja dann auch nicht jetzt über 10 Spiele hintereinander durchziehen, also passiert da jetzt noch was, ist da jetzt was rausgekommen in der letzten Woche?
Tatsächlich wird das spannend zu sehen sein, denn ich gebe dir recht, ich glaube, auf Dauer geht das nicht wirklich gut. Griezmann gestern auch, hat man gesehen, er ist halt kein echter Neuner, sprich der schwebt da oft rum natürlich, lässt sich immer mal wieder fallen, aber er besetzt ganz, ganz selten die Box, den Strafraum. Kann er nicht machen, weil er es jahrelang nicht machen musste, weil er eine andere Rolle gespielt hat. Ne? Bei Frankreich, bei Atletico war er immer die hängende Neun hinter dem Zentrumstürmer, hinter einem bulligen Typen, ne? Giroud und Diego Costa, und das kriegst du ja nicht so schnell raus, und ich glaube auch nicht, jetzt in den nächsten 2-3 Monaten wirst du ihm das auch nicht so eintrichtern können, dass er das wirklich erlernt. Er hat das generell drin, er kann das immer mal wieder spielen, deswegen finde ich ihn nicht eine komplette Fehlbesetzung, und vor allem, weil er dieses Klein-Klein beherrscht, passt er schon gut zu Barca, aber wie du schon sagst, über Monate lang, über Wochen lang wird das nicht reichen, die werden einen Neuner brauchen, meiner Meinung nach. Aber ob sie einen kaufen werden, das ist schwierig, denn du weißt es ja selber, der Wintertransfermarkt ist kompliziert. Das ist das eine, der gibt nicht viel her. Wenn, dann sind die Spieler super teuer, weil keine Mannschaft will seinen Neuner ja im Winter verkaufen, mitten in der Saison. Und die Frage ist, was will Setién? Denn das ist nach nur einer Woche oder nach nur, keine Ahnung, 5 Trainingstagen, schwer zu sagen. Er hat nämlich gesagt, er wurde darauf angesprochen und er hat gesagt, generell über mögliche Wintertransfers, ich zitiere Zetien, alles ging sehr schnell, zu schnell, um Entscheidungen zu treffen. Ich will in Ruhe über diese Dinge nachdenken. Ich muss auch erstmal sehen, was ich zur Verfügung habe und dann meine Mannschaft evaluieren. Also sprich, er muss in Ruhe noch sehen, wie er das kompensiert und ob er, wie zufrieden er ist mit Griezmann, ob Abel Ruiz zum Beispiel, der ein Mittelstürmer von Barça B, ihm vielleicht taugt, gut genug ist. Glaube ich nicht, denn der hat schon bei Barça B in der dritten Liga kaum Tore geschossen, ist nicht wirklich da der Überflieger. Ist auch, glaube ich, kaum, nicht mal mehr wirklich Stammspieler, aber weiß man natürlich nicht. Ne? Also vielleicht gefällt Setién, ja, was er da sieht. Also schwierig. Ich persönlich, wenn du mich fragst, glaube, sie bräuchten wirklich jemanden und sei es ab und zu einfach, ne? So als Einwechselspieler wie bei euch, Alajovic, der halt alle 4 Spiele mal spielt, aber da einfach mal im Heimspiel gegen Levante, ne? Oder gegen, keine Ahnung wen, mal nicht auf Griezmann setzen zu müssen, sondern ihm eine Pause geben, das wäre schon, glaube ich, wichtig.
Ja. Gegen Neapel in der Champions League könntest du vielleicht auch eher noch was Körperliches, was Brechendes irgendwie gebrauchen.
Ja, stimmt, gegen Koulibaly und Manolas, da wird das auch knackig, ne?
Sind ja noch, wobei, was, ein paar Wochen, Januar, oder?
Ich weiß es gar nicht, das wollte ich dich jetzt fragen. Ich habe das, tatsächlich soll ich das googeln, Transferfenster.
Ja, mal gucken, wer jetzt schneller ist. Aber es gibt wirklich nicht mehr viel her. Also ein Ibrahimovic ist jetzt weg, ein Raul de Tomás ist jetzt weg. So viel kann man da nicht mehr holen jetzt auf dem Transfermarkt, aber ich finde es jetzt auch nicht.
Also in Deutschland ist das Transferfenster bis 31. Januar offen. Noch 11 Tage, das wird bestimmt durchgängig sein, ne? So, Spanien auch, ja. 31. Januar tatsächlich. Also 11 Tage. Ja. Hätte Barca noch Zeit, das ist wenig Zeit, ne?
Schauen wir mal. Jetzt seht ihr ein neuer Trainer, wie er sich entscheidet. Ich habe gesagt, es gibt die kleine neue Zeitrechnung in La Liga, auch wenn trotzdem alles beim Alten ist. Messi rettet seinen Trainer, Real und Barca punktgleich an der Tabellenspitze. Und den Barca-Block haben wir jetzt soweit durch. Jetzt sind wir gleich bei den Königlichen, beim Aufreger des Spieltags und bei noch vielen anderen Partien an diesem 20. Spieltag. Ich habe auch in Madrid 3 Partien live gesehen. Da berichte ich euch gleich von nach einer kurzen Werbepause.
Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtlandflucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar 2 Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Julen Lopetegui zurück im Bernabeu, aber ohne Glück. Er verließ sogar sein altes Stadion, in dem er gesagt hat, es war eine Schande. Sportdirektor Monchi vom FC Sevilla hat gesagt, wir reisen wütend, empört ab. Worum ging es? Es ging um den für, in Alex Augen, Aufreger des Spieltags, der für mich das eigentlich nicht war, aber was Besseres fiel mir auch nicht ein an diesem Spieltag. Dabei ging es um die Szene, als Sevilla eigentlich das 1-0 erzielte, was aber abgepfiffen wurde. Was war passiert? Es war eine Ecke. Militao schaut auf seinen Gegenspieler, auf De Jong eben, versucht ihn mit ihm zu gehen, zu decken. Am Ende durfte oder konnte De Jong, Neuzugang, direkt oder frei einköpfen, das 1-0 erzielen. Wo war Militao auf einmal? Der lag am Boden, hat sich das Gesicht gehalten, denn er wurde von Gudelj geblockt. Und da ist jetzt die große Frage, die Gretchenfrage. War das jetzt Riesenabsicht, ein Foul vom Guderich? Hat er sich zu ungeschickt angestellt? In meinen Augen ja, er hat sich zu ungeschickt angestellt, denn das kann man schon auch mal laufen lassen. Aber es gab für mich so zwei, drei Sachen, wo man sagen muss, nee, Videoschiedsrichter hat sich's ja angesehen. Das muss man dann doch aberkennen. Aber Alex, wie ist deine Meinung zu der Szene?
Ja, du siehst nicht nur für mich der Aufreger des Spiels, sondern auch Sevilla. Die Offiziellen von Sevilla haben sich offenbar, wie du in deiner Einleitung schön gesagt hast, ein bisschen aufgeregt.
Ein bisschen.
Ja, tatsächlich war es für mich eine Fehlentscheidung, beziehungsweise eine Entscheidung, die, finde ich, der Schiedsrichter nicht hätte korrigieren müssen oder dürfen. Denn VAR hat ihn darauf hingewiesen, hey, da war etwas, also die Prozedur, ich fange mal so an, die Prozedur durch den VAR war meiner Meinung nach angebracht. Denn wenn der Schiedsrichter es auf dem Feld nicht wahrnimmt, dass da irgendwas passiert, ist der VAR ja angehalten, ihn darauf hinzuweisen, hey, hast du dieses potenzielle Foul gesehen oder die Aktion zwischen den Spielern? Und wenn er sagt, nee, habe ich nicht wahrgenommen, ich habe woanders hingeschaut, dann sagt der VAR, ja, dann schaust dir bitte an, renn an den Spielfeldrand, glotz auf den Bildschirm. Also die Prozedur war richtig. Aber dann, wenn du es dir anschaust, finde ich, ist es nicht genug, um deinen Call auf dem Spielfeld zu revidieren, denn der Call war ja kein Foul. Und quasi, wenn du dann die Bilder anschaust, finde ich, ist es keine für mich klare Fehlentscheidung zu sagen, nee, das war doch ein Foul. Also es war nicht klar falsch. Das ist das Erste. Für mich war es tatsächlich nicht mal ein Foul. Denn Goodell blockt ihn, wie ich schaue ja viel Basketball. Der ein oder andere weiß das. Und da ist das ja ein typischer Spielzug, dass ein Spieler, der sich aber nicht bewegt, den Laufweg eines Abwehrspielers blockt, damit er sein Gegenspieler nicht verfolgen kann.
Ja, beim Basketball und im Handball spielen sie auch mit der Hand.
Nee, ich wollte nur erzählen, und dadurch, wenn du dich nicht bewegst, also wenn du wirklich da stehst und der andere rennt gegen dich, dann ist es kein Foul, weil du kannst dich nicht in Luft auflösen.
Aber da sind wir ja, er stand ja nicht nur, er hat ja diese ein, zwei halben Schritte gemacht.
Ja, aber so natürlich, also du bist ja keine Statue, natürlich bewegst du dich in einem Sport, also komplett.
Also,
ne? Ja, aber
Bewegung zum Gegenspieler.
Ja, aber er hat ihn ja nicht aktiv festgehalten oder aktiv weggecheckt wie im Eishockey. Es war ja kein Bodycheck, es war kein Festhalten, es war kein Umklammern. Er hat sich minimal bewegt, aber eben nicht, ist nicht in ihn reingelaufen, so möchte ich es mal formulieren. Für mich ist das, wie gesagt, nicht genug für ein Foul. Für mich ist das kein Foul, für mich war das nicht ahndungswürdig, wenn man sich die Szenen nochmal anschaut eben. Zu wenig Dynamik auch in seiner minimalen Bewegung, also ja, für mich kein Foul und dadurch ein reguläres Tor und deswegen verstehe ich die Aufregung Sevillas, denn das wäre das 1-0 gewesen.
Dynamik, ja, aber ich habe ja meine so drei Sachen erwähnt, das war eben einmal, dass er eben nicht nur getippelt hat ein bisschen, sondern wirklich so ein, zwei halbe Schritte Richtung Militao gemacht, man hat gesehen, in Augenwinkeln hat er den Militao anfixiert, schon wirklich geguckt, wann kommt er, wo gehe ich hin und dann eben gab es in der linken Schulter, die dann auch wirklich an Militaos Backe gelandet ist, also es war nicht nur irgendwo im Körper, gab es eben auch so ein leichtes Zucken nach vorne, so eine ganz minimale Bewegung in der Schulter, deswegen für mich zwei, drei Sachen, die dann im Gesamtpaket eben für mich ein Foul sind,
also
deswegen war das für mich in Ordnung.
Ich muss noch das hinzufügen, weil ich das Basketballbeispiel erwähnt habe, ich glaube schon, dass die das wollten, ne? Also nicht falsch verstehen, ich glaube schon, dass Goodell, so abgesprochen war, dass die eben so einen typischen Basketball-Screen, nennt man da das, gesetzt haben, also der will den schon blocken, aber eben, ich finde, er macht es noch mit rechtens. Also ich finde, es ist noch im Rahmen des Erlaubten, weil es eben nicht wirklich aktiv gemacht hat im Sinne von ihn wegchecken oder ihn festhalten oder wirklich komplett in seinen Laufrennen, also wirklich so, keine Ahnung, 3, 4, 5, 8 Schritte rüber machen, sondern es war noch ziemlich, im Rahmen des Erlaubten für mich.
Es ist sicherlich dunkelgrau und wenn er sich geschickter anstellt da, dann muss der Schiedsrichter das nicht zurückgeben. Wenn er da ein bisschen cleverer ist, so war das ein bisschen zu wuchtig auch. Wie gesagt, auch weil eben Militaos Kopf schon ein bisschen unten war und dann direkt in die Schulter rein und er direkt da lag und dann De Jong so frei war. Dass, wenn man es geschickter anstellt, läuft es vielleicht weiter. Im Endeffekt, Sevilla hat sich darüber aufgeregt. Mhm. Aber eigentlich hatten die Andalusier auch ein bisschen Glück. Denn der einzige Treffer von Sevilla, da hat auch De Jong wieder geknipst und ein schicker Schuss aus 20 Metern. Da kam es vorher zu einem ganz leichten Handspiel auch. Da lag Munir am Boden, so an der Strafraumkante bei Real Madrid, so 3-4 Madrilenen drumherum, konnten irgendwie nicht richtig an den Ball kommen, also so leicht abgeschirmt hat der Munir das schon. Und dann lag der Ball eben an seinem Ellenbogen, den er da so leicht touchiert hat. Und da ist eben auch eigentlich die Regel. Und es gab jetzt erst in Spanien so eine Schiedsrichterkonferenz nach der Hinrunde, wo ein bisschen geguckt wurde, welche Entscheidungen waren richtig, irgendwie 3% Fehlentscheidung trotzdem, bla bla. Und da wurde eigentlich auch die Ansage gemacht, wenn auf ein Handspiel ein Tor folgt, egal ob absichtlich oder nicht absichtlich, dann darf das Tor nicht zählen. Und das war eben an dem Spieltag genau so eine Szene. Also unabsichtliches Handspiel vom Munir. Manche unterstellen ihm da auch eine leichte Absicht da mit dem rechten Ellenbogen. Egal, trotzdem direkt danach der Schuss von De Jong und das Tor hätte dann eigentlich auch nicht zählen dürfen. Das hat gezählt. Da hat sich Monchi dann auch mehr oder weniger aufgeregt und gesagt, wenn das Tor auch nicht gezählt hätte, es war das 1:1, dann hätte er seine Spieler direkt alle vom Feld genommen und wäre ja noch empörter nach Hause abgereist. Also das war für mich dann schon zu kindisch, zu theatralisch, auch von den Sevilla-Kollegen. Denn da hatten sie eigentlich Glück, dass das Tor gezählt hat. Vielleicht vorher nicht ein bisschen unglücklich, dass es nicht gezählt hat, auch wenn es für mich verdient war. Also sie können eigentlich zufrieden sein, doch ein Tor erzielt zu haben, das eins der beiden Tore gezählt hat. Letzten Endes hat es nicht gereicht, weil Real Madrid einen Weltklasse Casemiro hat, der beide Tore erzielte. So war am Ende ein verdienter 2-1-Sieg der Königlichen in meinen Augen.
Ja, der Lupfer war halt wirklich wie eine echte Neun. Ne? Wir haben über falsche und echte Neuner bei Barca gesprochen. Casemiro hat wirklich ein Tor geschossen wie ein Mittelstürmer träumt von solchen Toren, ne? Also dieser Lupfer war ja absolute Weltklasse.
Das als Spieler, der nicht unbedingt für filigrane, feine Bewegungen, Abschlüsse bekannt ist.
Hast du schön gesagt, genau das wollte ich auch sagen, so kennt man ihn ja gar nicht. Also dass er aus 25 Metern mal einen in den Winkel schweißt, okay, das erwartet man oder kennt man von ihm, aber dass er da wirklich da in Mittelstürmerposition auftaucht und dann auch noch cool lupft unter Bedrängnis.
Ja, platziert also ins lange Eck.
Für mich völlig ungewohnt. Ich habe mir die Augen gerieben. Also wirklich krass. Wunderschönes Tor. Ich liebe ja Lupfer, aber dass im Mittelfeld, dass so ein rustikaler Spieler so locker bleibt oder abgezockt bleibt, cool bleibt. Chapeau.
Das war schön. Der
Brasilianer.
Das Spiel an sich war jetzt kein großer Leckerbissen, aber eben diese Szene natürlich schon. Luka Jovic vorher mit einer genialen Hackenvorlage. Keiner hat wirklich mehr mit gerechnet, Rücken zum Tor, aber er hat da irgendwie den Casemiro noch erwischt, wie Guti zu seinen besten Zeiten. Das hat dann auch Luka Jovic Bewertung noch ein bisschen gerettet für einen mal wieder überschaubaren Auftritt. Wurde selten gefüttert, selten in Szene gesetzt, aber er macht auch noch zu wenig. Aber er kriegt den Assist jetzt im dritten Startelf-Einsatz hintereinander und dann eben in der Schlussphase war es dann nochmal, oder 5 Minuten nach Sevillas Ausgleich war dann wieder Casemiro, diesmal per Kopf zur Stelle nach einer perfekten Flanke von Lucas Vázquez, den da so gesehen seine Vorlage auch gerettet hat vor einer schlechteren Bewertung, der auch eigentlich eher nicht so platziert gespielt hat. Es war schon mal ganz gut, dass er aufgestellt wurde, weil Sevilla ist ja sehr flügellastig mit seinen Außenverteidigern und so weiter im 4-3-3. Dass da so ein Vázquez dann auch ein Carvajal unterstützt. Aber an sich beide Teams jetzt nicht mit dem maximalen Offensivdrang. Die Torhüter nicht so oft gefragt. Es gab einige Fernschüsse, insgesamt ohnehin nur 4-3 Abschlüsse aufs Tor aus Realsicht. Aber trotzdem am Ende die Königlichen sich verdient durchgesetzt. Jetzt 17 Partien hintereinander ohne Niederlage. Ui. Und Sevilla hat die letzten 13 Besuche oder Auftritte im Bernabeu nicht einen Punkt geholt.
Ja,
schon mal das Thema Sevilla gegen oder zu Gast bei den Top-Teams, Atleti, Barça, Bilbao. Vielleicht nur 3 Siege von 50 Spielen in den letzten Jahren, auswärts natürlich. Und im Bernabeu oft auf die Socken bekommen, auch mal ein 5-0, ein 4-1 und so weiter. Am Samstag war es ein bisschen knapp. Trotzdem für mich eben verdient. Vor dem Anstoß gab es den Ehrenspalier, wie das in Spanien so diese ungeschriebene Regel ist. Wenn jemand einen Titel gewinnt, dann gibt es im Spiel danach den Ehrenspalier, den Pasillo, den hat Sevilla, den Königlichen gewährt.
Ich wusste gar nicht, dass es den auch nach der Supercopa gibt.
So. Ja, doch, das hat aber... Gibt schon immer mal. Supercopa ist halt meistens so zu Saisonbeginn, da geht das vielleicht noch ein bisschen unter, aber egal ob Copa del Rey oder Champions League, Clubweltmeisterschaft, das gibt's schon. Ist natürlich auch was Freiwilliges vom Gegner dann.
Weil du, hier noch warte kurz, weil du Sevilla ansprichst, ich schau gerade, die haben auch in dieser diese verrückte Statistik, die wir ja in irgendeiner vorherigen Folge hatten, dass die auswärts bei den Top 6 oder Top 5 nicht gewinnen können seit Jahren. Auch diese Saison haben sie nur unentschieden bestenfalls gespielt. In Valencia, ne, war das genau. Und ansonsten auswärts bei Barca 0-4, jetzt bei Real verloren. Genau.
Und weißt du, was das Kuriose daran ist? Sevilla ist eigentlich die auswärtsstärkste Mannschaft in der Liga. Zumindest jetzt nach der Hinrunde hatten sie 20 Punkte auswärts geholt. Da hatte keiner mehr. Aber eben bei den Top-Teams gibt es trotzdem immer irgendwie auf die Socken.
Ja.
Also ein Glück für Lopetegui.
Nee, ein kurzes Wort noch zum Spiel. Underwhelming, wie heißt das? Enttäuschend ein bisschen. Also ich habe mir mehr erwartet, spielerisch. Weil Erster gegen, was war es vor der?
Vierter.
Erster gegen Vierter oder Zweiter gegen Vierter. Da erwartet man ein bisschen, spielerisch zumindest, ein bisschen mehr. Auch ein bisschen mehr Feuer hätte ich mir erwartet. Ein bisschen mehr Leidenschaft. Das war wirklich wie so ein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie so ein typisches spanisches Nachmittagsspiel. Ich habe immer das Gefühl, die Abendspiele unter Flutlicht, genau, die sind feuriger, die sind leidenschaftlicher, aber nachmittags halten die ein bisschen Siesta, die Spanier, das kriegen die nicht raus und das sieht man manchmal auch in den Fußballspielen. Da bleibe ich dabei. Kann ich zwar nicht empirisch beweisen, aber Eye-Test ist so, ja.
Wäre mal eine interessante Analyse. So Nachmittagsspiele, Spanier schlafen noch, erst gegen Abend wachen sie auf und sind heiß. Also Barcelona, Real Madrid gewonnen. Real Madrid jetzt nach diesem Spieltag auch alleinige beste Defensive in La Liga. Die haben jetzt am Spieltag nur ein Gegentor kassiert, ihr 13. in der Saison. Atletico und Bilbao jeweils bei 14. Zu den Partien der beiden Teams, die haben alle gepatzt, kommen wir gleich nach nochmal einer kurzen Werbepause.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit den Redakteuren von 90plus.de.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Atletico eben nicht mehr die beste Defensive in La Liga. Die Rojiblancos stehen jetzt bei 14 Gegentreffern, weil sie zu Gast beim kleinen SDE, beim kleinsten Stadion von La Liga, 2 Gegentreffer kassiert haben. Ein frühes in der 10., ein spätes in der 90. Minute. Und das war dann auch der erste Sieg von Eibar überhaupt gegen Atletico in La Liga. Also da eine kleine Sensation im Ipurua. Aber das war eigentlich eine absolut verdiente Sensation, denn Atletico war mal wieder ziemlich blass. Ziemlich schwach, hatte durchaus Anteile, Ballbesitz, bla bla, aber konnte kaum Gefahr ausstrahlen. Joao Felix, 3 Abschlüsse, wirklich nicht wirklich gefährlich. Morata, Correa auch nicht wirklich für Druck gesorgt. Und im Endeffekt war dann auch mal in der Partie ein gutes Argument für oder pro Videoschiedsrichter, denn das 1:0 wurde erst nicht wegen vermeintlichen Abseits gegeben. Videoschiedsrichter hat gesagt, hey Schiri, guck's dir nochmal an. Der Burgos stand nicht im Abseits, wurde das 1:0 dann doch gegeben.
Da sieht man mal, wenn VAR wirklich, das VAR super nützlich sein kann, wenn es so richtig angewendet wurde. Ne? Also man überlegt, man stellt sich vor, dieses perfectly legal Goal hätte nicht gezielt, der ist ja nicht mal annähernd im Abseits. Ne? Da ist ja ein Meter hinterm Verteidiger, kommt er mit Schwung. Natürlich kein Vorwurf an den Linienrichter, das ist einfach schwer zu sehen durch diese gegenteiligen Bewegungen. Ne? Der eine läuft durch, die Abwehr steht, das ist schwer zu erkennen, aber es wäre eine horrende Fehlentscheidung gewesen. Dementsprechend danke an VAR an der Stelle. Es VAR verdient und ja, genauso wie der komplette Sieg von Eibar verdient VAR und zu Atletico.
Bei Atletico muss man jetzt mal wieder gucken. Costa ist ja immer noch außen vor. Jetzt spielen eigentlich ganz gute Offensivspieler. Vitolo stand ja auch auf dem Platz. Correa spielt eigentlich eine gute Saison. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Also werden die wohl auch nochmal auf dem Wintertransfermarkt tätig werden müssen. Da gibt es das große Gericht mit das große Gerücht mit PSG-Stürmer Edinson Cavani.
Ui.
Dessen Vertrag läuft im Sommer aus. Also wenn Paris noch ein bisschen Kohle machen wollen, aber sie sind ja nicht angewiesen auf Kohle, dank der Scheich-Milliarden, dann sollten sie ihn jetzt noch abgeben. Er spielt ja nicht oft jetzt dadurch, dass Icardi in Paris ist und auch knipst ohne Ende, Mbappé sowieso. Steht Cavani davon im Wechsel in La Liga? Ich glaube, da wird sich noch gestritten. Atleti bietet nur 10, Paris will 20 Millionen. Ich glaube, da kamen jetzt auch in den letzten Stunden wieder noch ein paar neue Meldungen.
Ja, also
aber das könnte noch heiß werden.
Ich habe gerade gelesen vom ESPN-Korrespondenten vor Ort in Paris von Jonathan Johnson, dass Cavani weg möchte. Also er möchte wohl offenbar auch gar nicht mehr spielen für PSG. Hat da keinen Bock mehr eingesetzt zu werden, weil er im Winter weg will. Aber PSG, wie du schon sagst, auf Geld sind die bekanntlich nicht angewiesen. Und die wollen ihn nicht gehen lassen, denn sonst hätten sie, ja, sie haben einen klasse Mittelstürmer mit Icardi, wie du schon gesagt hast, aber jeder Verein, der quasi auf allen Hochzeiten tanzt und auch alle Hochzeiten gewinnen will, sozusagen. Schiefes Sprachbild jetzt, aber du weißt, was ich meine. Der will natürlich einen großen Kader haben und Cavani ist ein klasse Stürmer. Also aus PSG-Sicht verständlich, dass sie den nicht abgeben wollen. Aber wie gesagt, Cavani hat wohl keinen Bock mehr und jetzt bin ich gespannt, ob. Denn der ist im Sommer ablösefrei, muss man ja dazu sagen. Also sprich, jetzt wäre schon wirtschaftlich gesehen sinnvoll für PSG, ihn zumindest jetzt noch mit Profit zu verkaufen oder nicht mit Profit, aber halt etwas einzunehmen. Aber ja, spannend. Also bin ich
gespannt.
Atletico
hat in jedem Fall Bedarf vorne, nur 22 Treffer nach 20 Spieltagen. Das bleibt weiterhin eine schwache Ausbeute für Simeone und Co. 35 Punkte auch. Trotzdem sind sie noch Tabellendritter oder jetzt der erste Jäger hinter Barca und Real, punktgleich mit Sevilla.
Aber nur 2 Punkte vor Platz 5, Getafe. Also, die könnten auch locker am nächsten Spieltag oder in den nächsten Spieltagen aus den Champions League-Rängen rutschen, ne? Und das ist dann
absolut.
Das wäre dann also 2 Punkte Vorsprung auf dem 5., 4 Punkte auf Real Sociedad, den 6. Auch Valencia ist dahinter 7. Also wenn du weiter so patzt und unentschieden spielst, kannst du auch irgendwie auf Platz 7 sein in 3-4 Spieltagen. Ne? Also das ist schon.
Da haben wir schon direkt einen schönen nächsten Übergang direkt, denn Atletico muss am kommenden Wochenende bei Leganés ran, also ein kleines Derby in Madrid. Und Leganés hat jetzt am Wochenende, am Freitag daheim auch ein kleines Derby gehabt, den FC Getafe empfangen. Das Spiel habe ich mir natürlich angeschaut bei meinen Lieblingsgurkentruppe. Ich wollte unbedingt ein Foto mit Pepino, dem Maskottchen im Superhelden-Gurken-Kostüm, aber er hat gesagt, er hat keine Zeit, er muss weiter. Also
hat mich
geärgert.
Mann, dann hätte
irgendwann kriege ich es hin.
Mal hätte ich den Witz machen können. Guck mal, da ist eine Gurke auf dem Foto. Ach ja, und auch das Maskottchen von Leganés.
Ja, da hätte ich mich gefreut.
Ja,
Freitagabend, kleines Derby in Madrid, Südderby in Madrid. Die beiden Stadien sind nur 7 Kilometer auseinander, Luftlinie sind es noch weniger. Also da hat man schon einiges an Rivalität, Hass gemerkt vorm Anstoß. Als ich so zu meinem Block laufen wollte ums Stadion rum, sind mir ein paar Getafe-Fans entgegengerannt bekommen. Die wurden dann von ein paar Schlagstöcken der Polizisten willkommen geheißen. Oh, also nicht immer nur schöne Szenen. Aber das Spiel an sich, Getafe mal wieder gezeigt, dass sie ziemlich kaltschnäuzig, effizient vorne sein können, haben schon zur Halbzeit 3-0 geführt. Ich glaube, das war erst das dritte Mal in ihrer La Liga-Geschichte, weil sie eben auch, oder andersrum, Leganés hatte eigentlich mehr Anteile, mehr Ballbesitz, bessere Zweikampfwerte, aber Getafe war in den entscheidenden Zweikämpfen zur Stelle. Und das waren eben 2x2 Luftduelle, 2 Kopfbälle, die ersten beiden Tore beschert haben. Das 3-0 war dann noch ein Konter, so eine 3-gegen-1-Situation. Also Leganés ziemlich unglücklich, aber da zeigt sich eben wieder, wer da unten drin steht und versucht, aber es dann doch nicht klappt. Und Getafe eiskalt, kaltschnäuzig wieder vorne mit seinem nicht ganz so schlechten Sturm. Marta hat getroffen, vorne effizient und dann eben das kleine Derby für sich entschieden. Das war ein 3-0. Getafe zeigt ja jetzt auch, dass sie eben da fast schon von der Champions League träumen können. In der Europa League geht's jetzt gegen Ajax Amsterdam. Und ich sag mal, wenn die weiter so spielen, haben jetzt auch schon 29 Tore in La Liga nach 20 Spieltagen, also treffen häufiger sogar als Atletico, könnte das spannend werden.
Das ist schon auch bezeichnend, aber für Atletico, denn 29 Tore ist auch nicht so berauschend. Also passt schon, ne? wie wir hierzulande sagen, aber ja.
Für Retafe ist es toll, aber genau, für Atletico braucht sich da nicht dran messen, die müssten mehr haben natürlich.
Genau. 22 Tore in 20 Spielen, um Gottes Willen ist das wenig. Hier, guck mal, wer hat denn weniger Tore? Die ganzen Abstiegskandidaten, ne? Leganés, Espanyol, Celta und Valladolid haben weniger.
Glückwunsch, ja. Jo. Das Spiel, wie gesagt, ziemlich spannend. Es gab auch vor dem Anschluss mal eine schicke Choreo mit Feuerwerk. Das hatte ich jetzt auch noch nicht erlebt, dass da noch so ein paar Raketen organisiert, abgeschossen werden. Also nicht von Fans im Stadion, sondern außerhalb des Stadions.
Silvesterüberbleibsel, oder?
Weiß auch nicht, aber das Feuerwerk hätte sich Leganés vielleicht für Spiel aufsparen sollen. Wie gesagt, sie hatten mehr Anteile, aber haben dann am Ende doch eben wie so ein Vorletzter gespielt. Jetzt punktgleich mit Espanyol, beide 14 Punkte. Bei dem Spiel, was hatte ich noch, gab es noch ein paar unschöne Szenen während der Partie. Ich hatte so ein paar Nachbarn, die ein bisschen geschimpft haben gegen, wer ist das bei Getafe? Etebo und Niam, zwei dunkelhäutige Spieler, haben öfter mal gerufen, so Puto Negro. Nicht ganz so schöne Szenen. Ich habe Leganés immer für einen eher familienfreundlicheren angenehmen Club gehalten, da ihr Getafe so eingeordnet, aber
faule Äpfel gibt es halt überall, ne? Ja. Das ist halt
schwarze Schafe in jeder Gruppe. Ja. Da habe ich vielleicht einfach nur blöd gesessen und ansonsten war es vielleicht anders. Egal. Kleines Derby gewonnen, Leganés vielleicht auch verloren, weil sie ihren Torjäger abgegeben haben für 20 Millionen.
Genau. Siri. Das muss man erwähnen, denn das ist für die natürlich extrem bitter. Ne? Jetzt schießen die schon kaum Tore, sind Vorletzter. Und dann wird dir dein Mittelstürmer weggekauft, das ist schon extrem bitter. Und was umso bitterer ist, aus meiner Sicht, ist, dass es wieder so ein Abstiegsklausel-Ding war. Ne? Also die wurde halt wieder getriggert und du kannst da ja nichts machen als abgebender Verein. Das ist ein unfassbarer Wettbewerbsnachteil, den spanische Vereine generell haben. Denn in Spanien gibt es obligatorische Ausstiegsklauseln. In jedem Vertrag musst du die verankern. Das hat mit dem Arbeitsrecht in Spanien zu tun, habe ich mir sagen lassen. Dementsprechend muss das jeder Verein machen. Wir erinnern uns, die allerberühmteste war die von Neymar, ne? 222 Millionen. PSG hat die getriggert, Neymar wollte weg, Barca konnte nichts machen. Und das eben zieht sich durchgängig durch La Liga, durch die spanischen Verträge bei jedem Erstligisten. Und in dem Fall hat es jetzt mal Leganés auch erwischt und nochmal richtig extrem bitter, ne? Dem Verein sind die Hände gebunden. Du siehst, das ist unvorstellbar, dass das woanders auch so ist, ne? dass du da nichts machen kannst als Verein. Wenn der Spieler sich einigt und seine Ausstiegsklausel wird gezogen, ist er weg. Ne?
Also erstmal, ich glaube, für 20 Millionen kann sich Leganés auch noch zwei, drei vielleicht neue holen, die vielleicht auch besser als ein Braithwaite vorne sind, der gegen Getafe wieder nichts hinbekommen hat. Aber du hast dieses Thema Ausstiegsklauseln angesprochen. Ist das nicht was Normales wie beim Neymar, wenn einer eben das Geld zahlen kann und es steht so im Vertrag, dann ist es halt, das haben doch andere Vereine in Europa auch, oder?
Nee, nur in Spanien sind die vorgeschrieben. Oft wollen natürlich Spieler eine Ausstiegsklausel, um dann eben zu einem
größeren... Ach, das ist in den Vertrag rein.
Genau, das muss in den Vertrag rein. In Spanien muss das, in jeder Spieler hat eine Ausstiegsklausel. Gibt ja einige Beispiele. Der FC Bayern hat damals die von Javi Martinez gezogen bei Athletic Bilbao, die 40 Millionen. Auch Athletic Bilbao war Kepa Arrizabalaga von Chelsea, die 80 Millionen hat.
Okay.
Da konnte Bilbao auch nichts machen, weil Chelsea die gezahlt hat. Inigo Martinez war auch Bilbao berühmt zu Real Sociedad. Auch da wurde die Ausstiegsklausel gezahlt. Ich glaube, es waren 60 oder irgendwie sowas. Also den Verein sind halt die Hände gebunden, den Abgebenden, wenn der Spieler sich einigt und der andere Verein sagt, ich zahle die Klausel, egal was es ist, ist er weg. Übrigens auch berühmt natürlich Griezmann, ne? Ganz vergessen, die 120. Auch er hatte eine Klausel und Atletico wollte den ja nicht abgeben, aber mussten sie. Das ist halt... einfach bitter.
Dann kann man wieder argumentieren, warum hat Atleti dann nicht damals bei Vertragsunterschrift Griezmann gesagt, komm, wir tragen dir eine schöne 500 Millionen ein, dann vielleicht, weil Griezmann damals dann nicht unterschrieben hätte.
Genau.
Also es ist schon auch zweiseitig, wenn jetzt der Nübel zum FC Bayern geht und sagt, hey, aber wenn jemand 50 Millionen für mich hinlegt, dann will ich wieder gehen, dann bietet Bayern vielleicht weniger Gehalt, weil sie da mehr Risiko tragen. Also es ist schon auch noch eine Verhandlungssache, dass es eingetragen werden muss, so eine Klausel. Das war mir jetzt neu. Danke, interessant. Ja. Aber ich glaube, das kann man auch schon so und so sehen und nutzen. Und wenn jetzt Leganes dafür vielleicht wildert beim FC Cadiz, dem irgendwie Tabellenführer in der zweiten Liga, dann ist das ja irgendwo auch so ein bisschen Nahrungskette.
Das ist Nahrungskette, ja. Aber wie gesagt, allgemein hat La Liga da einen Wettbewerbsnachteil gegenüber die anderen, gegenüber den anderen Ligen. Ja, und vor allem, wie gesagt, für die kleinen Vereine irgendwo auch bitter. In dem Fall aber natürlich für Leganes, das muss man auch sagen, ein richtig krasser Geldregen, also 20 Millionen ist für Lega ein unfassbarer Betrag, das muss man auch sagen. Also wer sich ein bisschen näher mit Spanien beschäftigt, weiß, dass da die die Ablösesummen, die da quasi ab Platz 10 abwärts, sag ich mal, gezahlt werden, sind wirklich so, als wenn wir im Jahr 2000 wären. Also da wären teilweise
nicht in England.
Ja, da wären wir, genau, da werden wirklich teilweise nur 2, 3, 4 Millionen gezahlt. Immer wieder für Spieler, weil die Vereine einfach überhaupt kein Geld haben. Also die Valladolids, Eibars, Mallorcas und Leganes dieser Welt, ne? Die haben kein Geld, die können sich kaum was leisten. Dementsprechend umso krasser ist dieser Betrag finanziell gesehen, aber wie gesagt, sportlich gesehen halt auch bitter. Also bin ich gespannt.
Da interessant auch, ich habe jetzt am Wochenende zum ersten Mal gehört, dass sich der Verein Huesca, letztes Jahr ja erste Liga, dass sie sich nur durch Spielerverkäufe überhaupt am Leben halten können, dass sie kaum Einnahmen haben durch Sponsoren und Ticketing und alles, TV, dass die wirklich immer angewiesen sind, gute Spieler zu produzieren und dann weiterverkaufen zu müssen. Also so eng steht es da teilweise in spanische Vereine, wo manche auch verschuldet sind. Also En-Nesyri für 20 Millionen zum FC Sevilla gewechselt, direkt sogar auch im Bernabéu eingewechselt worden und dann auch eine große Chance zum 2-2 vergeben. Aber worauf ich hinaus will, es gab noch einen 20-Millionen-Euro-Wechsel in La Liga, nicht innerhalb von La Liga, denn ein Spanier kam zurück. Ex-Madrilene, Ex-Canterano Raúl de Tomás, so ein kleines Enfant terrible, jetzt ein halbes Jahr bei Benfica gewesen, für 20 Millionen hingewechselt, hat dort nicht wirklich funktioniert und deswegen hat sich Espanyol als Tabellenletzter seiner Dienste angenommen, Benfica den gleichen Betrag erstattet und was ist passiert?
Er hat getroffen. Er hat getroffen.
War schon im Pokal soweit und jetzt eben auch am Wochenende 2-1-Sieg in Villarreal.
Ja. Schöne Überleitung, denn ich habe gerade gesagt, die kleinen Vereine in La Liga können sich eigentlich kaum was leisten. Die Ausnahme ist tatsächlich Espanyol, wie du es angesprochen hast. Die haben sich für 20 Millionen, für krasse 20 Millionen, Raúl de Tomás geholt. Warum ist das krass? Zum einen, weil der Mann bei Benfica Lissabon kein Tor geschossen hat in der Hinrunde. Wie kann denn der 20 Millionen wert sein oder wie kann man 20 für den zahlen? Also schon mal schlecht verhandelt von den Kollegen von Espanyol. Krass ist natürlich auch, dass die sich das überhaupt leisten können. Warum? Ja, weil die dem chinesischen Billionär Chen Yansheng gehören. Also die haben einen Investor und nur deswegen können die sich das zahlen. Also wenn du einen Investor hast, ne, dann ist das Leben einfach leichter. In dem Fall hat Espanyol völlig überbezahlt, aber er hat geknipst. Ja.
Ich hätte jetzt Espanyol jetzt auch nicht in eine Liga mit Leganés, Eibar und so gesteckt. Die sind ja auch Europa-League-Teilnehmer, spielen
ja und seit Jahren in der ersten Liga. Ja. Aber einfach, dass die einen Besitzer haben, ist halt einfach völlig in dem Fall ungewohnt, weil eben all die anderen Vereine das nicht haben.
Und es war, glaube ich, auch der Rekordtransfer, 20 Millionen.
Genau, das sieht man mal, wie krass das ist, ne? Dass du nicht nur den Transfer tätigst, nicht nur den Betrag, sondern auch für welchen Spieler, weil der einfach zwar ein erwiesener Knipser ist, also ein guter La-Liga-Stürmer, der wird da seine zweistelligen Tore wahrscheinlich sogar machen oder zumindest über eine Saison lang würde das machen. Aber wenn er ein halbes Jahr lang kein Tor schießt in Portugal, die Liga ist ja jetzt auch nicht, die hat nicht die höchste Güteklasse, also da könnte man schon mal knipsen, ne, dass der da gar kein Tor geschossen hat. Ich glaube, den hätte man auch für 10 Millionen bekommen. Aber naja.
Ja, das Mittelstürmerproblem war absolut akut bei Espanyol. Die waren vor dem Spieltag Tabellenletzter mit 14 Toren, das war die schlechteste Liga-Defensive, jetzt haben sie 16, das ist gemeinsam mit Leganés die schlechteste Liga-Defensive, aber eben durch den Abgang von Borja Iglesias zu Betis hat da sehr viel gefehlt, ging da wenig zusammen in der Hinrunde und deswegen ist der Transfer so erstmal nachvollziehbar, dass das dann 20 Millionen sein müssen, naja, weil ich finde Raúl de Tomás ziemlich überschätzt, da einfach ein Spieler, ich kenne ihn halt durch Reals Jugend, dass er zu viel Wert auf Autos und Tattoos und Partys und Uhren legt und einfach seinen Fokus immer mal woanders hat. Er hat bei Rayo Vallecano wunderbar geknipst, häufig, aber das war dann auch meistens die zweite Liga. Also für mich ein Enfant terrible, aber er kann absolut natürlich Espanyol retten. Das hatte ich ja schon in unserer Hinrunden-Abschluss-Podcast-Episode gesagt, dass ich glaube, Espanyol hat die Mittel, kann sich daraus ziehen. Leganes hat kaum Mittel, wird da wohl eher den Gang Richtung zweite Liga antreten müssen.
Ja, riesiger Sieg übrigens für Espanyol, muss man ja auch nochmal erwähnen. Die haben bei Villarreal jetzt gewonnen, obwohl sie die letzten 25 Minuten circa in Unterzahl agieren mussten. Trotzdem 2-1 gewonnen. Und
Cazorla noch an den Pfosten.
Also
die hatten Glück, Espanyol, aber am Ende so einen verdienten oder einen erkämpften, glücklichen.
Ja, auf jeden Fall ein riesen Erfolg für die, ne? Diese drei Punkte, denn die haben jetzt unter dem neuen Coach Abelardo aus 2 Spielen 4 Punkte geholt. Und zwar gegen wen? Gegen Barca und away to Villarreal. Ja. Also 2 völlig unerwartete Ergebnisse, 4 Punkte, mit denen man wirklich absolut nicht rechnen konnte. Sind zwar jetzt immer noch Letzter, aber nur noch, wie viele Pünktchen sind es? 4, weil Mallorca gewonnen hat, ja. Aber auf jeden Fall für die, ja, die leben wieder quasi. Also der Abstiegskampf wird spannend.
Und da haben wir schon den nächsten Übergang, wunderbar. Mallorca hat gewonnen und das Furiosen mit einer teilweise Traumtorparade. Also wenn ihr noch irgendwo 5 Minuten Zeit habt, dann schaut euch eher die Highlights von dem Spiel an, denn Mallorca hat teilweise, phasenweise keinen geringeren als den FC Valencia da an die Wand gespielt. Ich glaube, die haben sogar 4-0 geführt, schon zur Halbzeit stand es 3-0. Begünstigt natürlich auch, dass Dani Parejo eine unglückliche, muss man nicht geben, gelb-rote Karte kurz nach dem Seitenwechsel
gesehen hat. Sehr überzogen, ja. Aber da stand schon 3-0, muss man auch sagen.
Ja.
Von daher
das hat es ja nicht mehr.
Genau.
Wie sagt man, den Braten nicht mehr fett gemacht?
Wahrscheinlich, weiß ich gar nicht.
So ein blödes Sprichwort. Ach, jetzt wird meine Freundin wieder lachen, wenn sie zuhört.
Ja.
Furioses Mallorca, habe ich gesagt, und das teilweise oder eigentlich fast komplett ohne Takefusa Kubo. Der durfte jetzt mal wieder auf der Bank Platz nehmen, wurde später eingewechselt beim Stand von 4-0, hat dann allerdings noch, wie heißt der, Ante Budimir, ein Traum oder mit einer Traumvorlage eine 100%ige Chance aufgelegt, und was macht er aus irgendwie 5 Metern freies Tor?
Ich glaube sogar, es waren 2 Meter leeres Tor. Ja.
Das Ding daneben.
Hat er seine Füße nicht sortiert bekommen. Tatsächlich wäre das ein Hattrick gewesen, glaube ich. Ne? Also ich glaube, Doppelpack hat er geschossen, oder?
Genau, Doppelpack.
Über Budimir muss man ein bisschen sprechen, denn der war bei St. Pauli, in der zweiten Liga in Deutschland. Wurde da abgegeben, ich weiß nicht, ob er verkauft wurde, ob er zu schlecht war, das maße ich mir jetzt nicht an, das kann ich nicht bewerten, aber auf jeden Fall hat er schon 8 Tore in La Liga geschossen, also so schlecht kann der gar nicht sein, auch wenn er da recht peinlich vergeben hat am Ende, aber 8 Tore für Mallorca, krass, das ist schon
dachte hier, Dani Rodriguez ist denen ihr Topscorer oder so.
Nö, der hat schon, Ante Budimir hat 8 Tore, das ist nicht schlecht, damit ist er
Aufsteiger.
Damit ist er auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, also es gibt 6 Spieler mit 8 Toren, also Platz 5 all around in La Liga. Nicht schlecht, oder? Für einen St. Pauli-Spieler.
Absolut, wundert mich jetzt auch. Also, ja. Und es hätte eben fast noch zum Hattrick gereicht am Wochenende, seinem 9. Saisontor, aber da wollte er dann doch nicht. Oder es wäre dann vielleicht zu schön gewesen, so ein 5-1 gegen Sevilla im Regen von Mallorca. Man wusste gar nicht, wie den Fans geschah, weil es wirklich furioser Fußball mit Traumtoren waren, tollen Abschlüssen aus der Ferne, so ins lange Eck, neben den Pfosten. Bam, bam, bam. Ferran Torres, das Tor zum 4-1-Schlusspunkt, konnte sich auch noch sehen lassen. So ein bisschen Ergebniskosmetik für Valencia. Aber Lebenszeichen von Mallorca eben, konnten sich da minimal absetzen jetzt von der Abstiegszone. Ja. Oder sind sie sogar rausgesprungen? Ne? Weil Celta war vorher.
Die sind die rausgesprungen.
Celta hat jetzt nur 1-1 gespielt, ja.
Ja.
Ja. Ja, nur einen Punkt gewonnen, Mallorca raus. Also ein bisschen kurz Luft schnappen wieder. 18 Punkte Mallorca, 16 Punkte Celta und dann Leganes und Espanyol jeweils mit 14 Punkten. Und dann sind wir schon bei Celta Vigo. Die haben einen eher glücklichen Punktgewinn auch in Bilbao hingelegt. Bilbao ja eigentlich sehr heimstark. Aber trotzdem erstmal zurückgelegen, dank einem starken Rafinha. Ist er ausgeliehen von?
Ausgeliehen, und Celta hat vermeintlich eine Kaufoption. Das ist ein bisschen tricky, denn ich habe damals den Transfer natürlich gecovert und auf der Webseite von Celta Vigo steht, sie haben eine Kaufoption. Also der Verein hat das selber angegeben, ohne die in Summe zu nennen. Barca hat das nicht angegeben in ihrer Pressemitteilung. Also da stand nichts von der Kaufoption.
Basta ist ja eigentlich ziemlich transparent.
Ja, eigentlich viel zu transparent auch. Die nennen ja bei Todibo jetzt, den sie an Schalke verliehen haben, sie ja alle Zahlen genannt. Ja, ne? Sie haben die Leihsumme genannt, sie haben die Kaufoption genannt und die Rückkaufoption, wo ich mir denke, warum macht man das überhaupt? Das macht man ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr, ne? Dass man da komplett alle Zahlen nennt. Aber eben damals bei Rafinha haben sie nichts von einer Kaufoption geschrieben. Deswegen, ja, wenn man Celta glaubt, gibt es eine. Keine Ahnung, muss man sehen. Kann ich jetzt nicht endgültig auflösen, aber auf jeden Fall, ja, du hast es richtig angesprochen, wichtiges Tor von ihm für Celta. Der Führungstreffer, schöner kontrollierter Abschluss ins rechte Eck, ein schöner Flachschuss, aber es hat nicht ganz gereicht, denn hinten raus hat Bilbao richtig Gas gegeben. Ne? Das war schon,
die hatten Chancen ohne Ende. Ja, 22:7, das Abschlussverhältnis eigentlich. Dann nur ein Elfmeter durch Raul Garcia, geil geschossen. Ja. Und dann wirklich Raul Garcia, der Ex-Atletico-Star, noch mit einem Fallrückzieher versucht in der 95. Minute, den irgendwie ein Celta-Spieler...
Ja, der wäre reingegangen, ne?
Der wäre reingegangen. In der 5-0. Das wäre laut gewesen, so ähnlich wie Aritz Aduris Tor gegen Barca
genau, am ersten Spieltag. Tatsächlich fast identisch. Also ich glaube, die Position war fast identisch. Auch die Schusstechnik, so ein wuchtiger halber Fallrückzieher, halber Seitfallzieher und beide ins lange Eck, beide Schüsse wären gegangen. Ja. Nur der wurde jetzt eben kurz vor der Linie abgeblockt. Also das wäre wieder ein absolutes Traumtor geworden. Und
richtiger Thriller, die Partie. Ja,
für Celta einfach wichtig, dass sie da mal zumindest einen Punkt über die Zeit gebracht haben. Denn
das stimmt.
Wir haben es ja wochenlang angesprochen oder immer wieder jede Woche, die fallen immer wieder auseinander, da fehlt mir so der Biss, dieser geschlossene Zusammenhalt, diese mannschaftliche Geschlossenheit, wenn es darum geht, einfach irgendwie einen Punkt über die Zeit zu kriegen oder sich reinzubeißen ins Spiel, das haben sie oft nicht und das haben sie jetzt eben geschafft. Ja, sie haben den Sieg aus der Hand gegeben, wenn man so will, denn sie haben ja geführt lange oder zumindest bis spät zum Spielende, aber eben einfach mal, dass du auswärts dich dagegen stemmst und wirklich, wenn der Gegner so viel Druck macht und auch ein heimstarker Gegner, ne, denn die sind auf Platz 3, Athletic Bilbao, was die Heimstärke anbelangt, also wirklich super unbequemes Auswärtsspiel, dass du da einfach mal hinten raus überlebst, sage ich mal, ne, ist schon wichtig für Celta und wird denen hoffentlich ein bisschen Mut geben, denn ja, sieht auch nicht schön aus, die Tabelle für die. Ne?
Oh, wird nicht einfacher.
Wird nicht einfacher.
Jetzt haben wir einige Spiele schon durchgerockt. Eins sind wir noch unseren Zuhörern schuldig, denn unser, ja, wie sagt man denn immer, unser Favoriten-Lieblingsteam Real Sociedad wurde ein bisschen entzaubert am 20. Spieltag.
Das stimmt.
Das zu Gast bei Real Betis auch ziemlich heimstark. Die fahren die meisten ihrer Siege zu Hause ein. Dort auch jetzt mal mit Barca-Leihgabe oder der neuen Barca-Leihgabe Carlos Alenia. Der durfte direkt starten und hat dann einen ziemlich verdienten 3-0-Sieg seiner neuen Mannschaft gesehen.
Auch der Kollege Alenia wurde so ein bisschen von Valverde befreit, wenn man so möchte. Ne? Auch wenn der musste wechseln, der wird sich, glaube ich, auch ein bisschen in den Allerwertesten beißen, denn er hätte wirklich sehr gute Chancen gehabt, unter Setien zu spielen, das kann ich dir sagen, weil er da vom Spielertypus sehr gut passt ins Setiensche System. Ja, war nicht abzusehen, dass Valverde so schnell entlassen wurde, oder Alenia hat auch ein bisschen sehr früh gewechselt, denn er ist ja schon im alten Jahr gewechselt, Ende Dezember ist er schon geflüchtet von Valverde. Also wenn er einfach nur eine Woche länger bei Barca geblieben wäre, hätte er sich vielleicht nicht verleihen lassen müssen. Naja, hat er gemacht, auf jeden Fall. Er spielt ja trotzdem bei Real Betis. Er wird da seine Minuten bekommen. Er durfte starten. Er hat ein passables, gutes Spiel gemacht. Überhaupt hat Real Betis ein sehr gutes Spiel gemacht. Wer unseren letzten Podcast angehört hat, weiß, dass ich mich auf dieses Spiel gefreut habe. Das war so für mich das bisschen das Highlight-Spiel dieses Spieltags. Das Spiel war auch gut, aber Real Sociedad war erstaunlich schwach. Also von Real Sociedad hätte ich mir mehr erhofft.
Schnittstellenpässe von Ödegaard und Co. Oyarzabal abgemeldet.
Man muss auch eben sagen, lag das nur an Real Sociedad oder auch an Real Betis? Ich denke letzteres, denn Betis hat wirklich sehr viel Enthusiasmus gespielt, ein bisschen sehr motiviert, Schaum vor dem Mund, hat die wirklich überrannt, die Gäste aus dem Baskenland in der ersten Halbzeit, also die war komplett in Schneid abgekauft und die wirklich an die Wand genagelt, sag ich mal. Und da stand es 2-0 zur Halbzeit und davon haben sich hat sich Real Sociedad nicht mehr erholen können. Also hinten raus, 90. plus 5 war dann dieses 3-0, also es war dann nur noch Korrektur. Aber ja, war ein verdienter Sieg, wie gesagt, von Real Betis. Das hat mir echt gefallen, wie die gespielt haben. Die haben da wirklich mit Wucht gespielt. Und übrigens, das muss man noch erwähnen, ich habe dich markiert, falls du dich erinnerst, auf Twitter. Tor des Fast-Jahres. Tor des Jahres ist immer schön im Januar, ne? Ja. Aber der Saison hätte beinahe Real Sociedad erzielt, denn was war das? Ein Schuss von was? Mikel Merino?
Nee, ach, an Voss. Ich weiß es nicht, ich habe es nämlich nicht gesehen.
Hast du es nicht gesehen?
Der Zone hat mich irgendwie gesperrt oder halt hier in Spanien.
Nicht gesperrt.
Meine App.
Geotagging.
GSP, ja, GPS.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, es war Mikel Merino, der da. Also Joel Robles, der Torwart von Real Betis, kam aus dem Tor, hat einen weiten Ball bereinigt, aber eben nur so halb flach an die Mittellinie gebolzt. Mikel Merino stopft den Ball und schießt ihn, ich glaube sogar aus der eigenen Hälfte, schießt dann übers komplette Feld. Der Ball titscht einmal auf und klatscht dann an die Latte, während Robles irgendwie versucht hinzukommen. Ja, also es wäre beinahe ein 50-Meter-Tor geworden. Absolut sehenswert, aber höchst unglücklich, denn der Ball titscht an die Latte, aber geile Aktion. Okay,
ich erinnere mich, das habe ich in den Highlights gesehen.
Hast du gesehen? Ja, absolut geile Aktion. Das hätte das Spiel nochmal spannend gemacht, denn da stand es 0-2, also das wäre der Anschlusstreffer gewesen und ich glaube, da war es Mitte der zweiten Halbzeit, wenn ich mich nicht täusche. Also das hätte das Spiel nochmal aufgeweckt oder zumindest die Gäste. Ja, war leider nicht drin aus neutraler Sicht. Wäre cool gewesen. Aber so war es ein all-around verdienter Sieg gegen ein schwaches Real Sociedad. Ja.
Puh. Spannendes Wochenende in der Liga, Rückrundenauftakt.
Ja, war cool.
Hatte einige schicke Tore parat. Mhm. Wir sind jetzt schon wieder über einer Stunde. Ich muss noch kurz sagen, dass ich auch ein ganz nettes Wochenende hatte hier in Madrid.
Ja, komm,
erzähl. Nicht nur wegen der Spiele von bei Leganés und im Bernabéu. Am Sonntag hatte ich noch ein kleines Mini-Highlight. Viertligaspiel habe ich mir mal wieder angesehen auf dem Vicente del Bosque-Feld. Oh. Und dort spielt Union Adave, sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, aber dort war mal wieder Flat Earth FC zu Gast. Die komischen Jungs, die wirklich, oder die zumindest so tun, als würden sie glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Die hatte ich ja schon mal zu Saisonbeginn gesehen, 0-0 daheim. Jetzt haben sie 1-0 verloren, dank einem geilen Tor von Union Adave. Egal, darum geht's nicht. Witzig war, erstmal das Spiel, da gab's keinen Eintritt, sondern Union Adave, die Gastgeber, haben zu Beginn des Spiels so am Eingang Kondome verteilt. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie das immer machen oder ob das nur eine Maßnahme war jetzt für die Gästefans, damit die sich nicht fortpflanzen mit ihrer Weltanschauung oder so. Auf jeden Fall war das so, hat mir ein Lächeln hingezaubert. Und du hast ja gesehen, Alex, könnt ihr auch auf meiner Twitter- und Instagram-Seite sehen, das Spielfeld, das Vicente del Bosque Sportzentrum, ist bei den Cuatro Torres in Madrid, also den vier Skyscrapern, die sind so 300 Meter alle hoch, hat da eine ziemlich schöne Sicht, ziemlich schönes Panorama hinter dem Spielfeld, wenn man da so auf die vier Skyscraper schaut, dort entsteht gerade sogar noch ein fünfter, ist gerade Baustelle, also das ist mal eins der besonderen Spielfelder, wenn ihr mal in Madrid seid, guckt doch mal, vielleicht ist Union Adave auch da, vielleicht ist wieder gratis, vielleicht gibt es wieder ein Kondom geschenkt. Nein, Schatz, keine Sorge, das Kondom ist immer noch in der Verpackung. Habe ich gleich eine Nachricht bekommen. Ja. Als sie die Story gesehen hat. Das war so nochmal mein kleines Highlight an diesem Sonntag. Ja. Sonniger Sonntag in Madrid und dann eben am Abend Barca gucken, so was so hier ist. Wir haben jetzt eine spannende Woche vor uns. Jetzt geht's im Pokal weiter. Es gab ja schon diese beiden Vorrunden. Jetzt sind auch die Supercupa-Teilnehmer dabei. Da ist Barca am Mittwoch um 19 Uhr auf Ibiza im Einsatz. Das ist ja ein kleines Katalonien-Derby, kann man sagen, ne? Ibiza ist doch Katalonien. Ja, doch, ich glaube schon, weil Mallorca auch. Ja, doch.
Balearen, oder?
Hä? Aber ich glaube, die sprechen doch auch Katalanisch
zumindest. Ja, aber deswegen ist es ja nicht Katalonien, deswegen sind es ja trotzdem die Balearen, die balearischen Inseln.
Also, Mensch, was ich diese Folge alles lerne von dir, ist ja irre. Na gut, 21 Uhr dann auch am Mittwoch, Real Madrid zu Gast bei den Unionistas de Salamanca. Das ist ein Club, der ist erst 2013 gegründet, spielt in so einem kleinen Feld mit 4000 Plätzen, wo es vorher Probleme gab, ob es wirklich dort stattfinden kann. Jetzt hat man sich geeinigt und ja, es wird dort stattfinden und es wird wohl auch gar nicht viel Neues dazugebaut. Man hat halt kaum eine Infrastruktur dort für Gästefans und TV-Anstalten und Sicherheitsmöglichkeiten. Aber es wird dort stattfinden. Ich glaube, die sind auch ein bisschen befreundet, die Fanlager Salamanca, nicht weit weg von Madrid. Und dann eben am Wochenende wird es noch mal spannender. Also wir hatten ja schon vorige Podcast-Folge gesagt, dass es nur noch Hinspiele gibt in der Copa del Rey. Deswegen wird es durchaus spannend. Jetzt haben jetzt die kleineren Teams größere Chancen, mal so einen Erstligisten zu schlagen. Real und Barca dürften das schon trotzdem schaffen. Aber dann am Wochenende, Topspiel in der Liga am Samstag, Barcelona im Mestalla. zu Gast beim FC Valencia ohne Kapitän Dani Parejo. Also das kann man sich mal anschauen. Und dann am Sonntagabend sollte für Real Madrid auch ein kleiner Selbstläufer werden, zu Gast bei Real Valladolid.
Übrigens, kleines Schlusswort noch zu Unionistas de Salamanca, denn das ist eine besondere Story. Dieser Verein, du hast es angesprochen, ist nur ein paar Jahre alt. Warum? Weil er von Fans gegründet wurde. Also der wurde, das ist eine Neugründung quasi, Fans haben sich zusammengetan und haben diesen Verein neu gegründet, nachdem der vorherige Verein, ich glaube UD Salamanca war es, ne? Union Deportivo, hat sich auflösen müssen. Das passiert ja leider immer mal wieder in den Niederungen des spanischen Fußballs, dass da Vereine insolvent gehen und eben die Unionistas, die ein bisschen klingen wie eine politische Partei, ne? Die haben sich eben, ja, Fans haben sich zusammengetan, haben diesen Verein gegründet, so ein bisschen wie, wie ist das in England, FC United of Manchester, ne? Ist da, glaube ich, ein berühmtes Beispiel. Und dass die jetzt einfach in der Copa del Rey spielen, ist ja für die eine klasse Story. Ja. Ich weiß gar nicht, sind die Sechstligist, Fünftligist?
Drittligist, ja, die spielen in einer anderen Gruppe wie die Castilla, also da schon.
Ja,
erst gegen Real Sociedad B, das Team von Xabi Alonso, 0-0 gespielt am Wochenende.
Also für die eine klasse Story, und dass die dann natürlich Real Madrid ziehen, ne, ist ja für die, gibt denen natürlich nochmal mehr Coverage, ne, setzt den Verein nochmal auf die Landkarte, die Menschen kriegen das mit. Und da gibt es wunderschöne Szenen auf Twitter, wie die reagieren bei der Live-Auslosung, wie die völlig eskalieren, die ganzen Spieler, dass die gegen Real Madrid spielen dürfen. Und das Coole ist, dazu muss man jetzt, so viel Zeit muss nämlich sein, dass das viele kriegen das vielleicht nicht mit, die Copa del Rey wurde ja reformiert in Spanien, war ja jahrelang ein Two-Legged Competition, also mit Hin- und Rückspielen, und dadurch kamen die kleinen Vereine ja immer nicht weit. Weil klar, du kannst daheim mal, wenn die Favoriten sich schonen oder die zweite Mannschaft hinschicken, kannst du mal irgendwie einen Unentschieden mitnehmen oder einen knappen Sieg, aber dann, wenn du dann im Bernabeu, im Camp Nou, im Mestalla antrittst, gibt's auf die Hörner. Ja, jetzt kannst du es wirklich schaffen, denn es gibt nur noch ein Spiel, also in einem Spiel, wie im DFB-Pokal auch in Deutschland, ist alles möglich. Da kann eben auch mal ein Viertligist einen Erst- oder Zweitligisten rauskegeln. Das wird spannend zu sehen sein. Wie gesagt, Barca auf Ibiza, Real et Salamanca. Bin gespannt, wie viel rotiert wird, ne? wie ernst die beiden Trainer das auch nehmen. Denn nochmal, rotierst du zu viel, erwischt einen blöden Abend, Mannschaft ist nicht eingespielt, kannst du direkt rausfliegen. Ne? Also das wird spannend zu sehen sein. Ich freue mich drauf auf die Copa del Rey, muss ich echt sagen. Tja.
Geht jetzt auch wieder los. Also volles Programm zum Jahresstart.
Ja.
Geht ja dann natürlich auch weiter mit die Woche darauf direkt Achtelfinale, dann Viertelfinale, Halbfinale ist dann wieder Hin- und Rückspiel.
Genau, nur im Halbfinale gibt es Hin- und Rückspiel. Ja. Ansonsten, und auch wichtig, die Kleinen haben immer bis zum Halbfinale immer Heimrecht. Also wann immer der Ligen niedrigere Verein auf einen höheren Verein trifft, hat er immer Heimrecht. Das ist schon cool, so wird das, so verdienen die kleinen Vereine ein bisschen mehr und haben einfach eine größere Chance. Ja. Das ist schon cool, das gefällt mir, muss ich sagen.
Es sind, glaube ich, auch 8 Drittligisten und 7 Zweitligisten dabei, 2 Erstligisten, allerbesten Getafe, vorher ausgeschieden, also bunte Mischung. Schauen wir mal, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind die Partien alle, die Topspiele natürlich eher am Mittwoch alle. Und dann werden wir uns dann nach dem 21. Spieltag wieder hören. Mal gucken, ob dann Barca und Real noch dabei sind im Pokal, ob sie beide noch punktgleich an der Tabellenspitze sind. Das war eine volle Folge, oder?
Das war eine volle Folge.
Junge,
ja.
Was wir immer zu quatschen haben.
Ja, einiges los. Also La Liga war wirklich, ist Fun und war Fun und bleibt Fun.
Wird mich meine Stefanie auch wieder rügen, dass ich, wenn ich bei ihr bin, na, du sagst mir was, bist du mal so still? Und dann hier mit dir quatsch ich dir die Ohren voll.
Ja, so ist das, ne?
Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Genau, wir waren Tiki Taka, ihr wisst ja, der beste Podcast über die Primera Division auf der ganzen weiten Welt.
So ist es.
Bei meinsportpodcast.de, Alex Drücker von Barca Welt, Nils Kern von Real Total. Wir hören uns dann nach dem nächsten Wochenende wieder. Macht's gut, schöne Woche.
Hasta la próxima. Tschüss. Hasta la próxima.
Tschüss.
I want to do this song tonight for all the young people out there.
meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dear John, I remember when we first met.
Von Pop bis Rock. Von Dance bis Klassik. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basiert.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.